Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane, guten Tag. Und bei uns geht es um Geld. Das, was zwei Autobauer als Strafe zahlen müssen. Porsche mit Sicherheit, BMW vielleicht. Es geht um das Geld, das der Staat einnimmt und vor allem darum, wie viel. In Kiel hat die Steuerschätzung begonnen. Und es geht um das Geld in der Türkei. Nach der Annullierung der Istanbuler Kommunalwahl stürzt die Lira wieder ab. Porsche, das steht für rührende Motoren, Eleganz und Ingenieurskunst, zumindest für die Fans von Sportwagen. Für die Staatsanwaltschaft Stuttgart steht Porsche für eine misslungene Übernahmeschlacht und illegale Abgasabschaltung. Beides hat mit Volkswagen zu tun. Einst wollte Porsche VW übernehmen, am Ende kam es andersherum. 2012 schluckte VW das Porsche Sportwagengeschäft. Schon ab dem Jahr 2009 aber hatte Porsche von der VW-Tochter Audi Dieselmotoren gekauft, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart, und in denen war die berüchtigte illegale Abschalteinrichtung installiert. Und dafür muss Porsche jetzt 535 Millionen Euro Strafe zahlen. Mehr dazu von Katja Janssen.
Insgesamt 535 Millionen Euro muss Porsche nun innerhalb der kommenden 6 Wochen an das Land Baden-Württemberg zahlen. Grund für das Bußgeld sei eine fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht in der Entwicklungsabteilung des Autobauers, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Erst dadurch sei es möglich geworden, dass bei Porsche Dieselmotoren verbaut wurden, die nicht den Abgasvorgaben entsprochen hätten. Konkret nennt die Staatsanwaltschaft V6 und V8 Motoren, die von Audi produziert und in Porsche-Fahrzeugen verbaut wurden. Das Bußgeld setzt sich aus 2 Teilen zusammen. Der Großteil der Summe wird fällig, weil das Unternehmen wirtschaftliche Vorteile durch die Abgasmanipulation hatte. Ein kleinerer Anteil entfällt auf die Ahndung der Ordnungswidrigkeit. Da Porsche das Bußgeld akzeptiert, ist das Ordnungswidrigkeitenverfahren damit abgeschlossen. Weitere Ermittlungen im Dieselskandal sind damit aber nicht automatisch beendet, erklärt Heiner Röhmhild, erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Stuttgart.
Der Bußgeldbescheid als solcher hat erstmal keine Auswirkung auf die noch andauernden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen natürliche Personen im Zusammenhang mit diesen Manipulationen an der Motorsteuerungssoftware von Dieselfahrzeugen.
Zivilrechtliche Klagen und Strafverfahren laufen also weiter. Seit fast 2 Jahren ermitteln die Behörden jetzt gegen Mitarbeiter der Porsche AG. Inzwischen hat der Autobauer sämtliche Dieselmotoren aus dem Programm genommen.
Katja Janssen über die Millionenstrafe für Porsche im Abgasskandal. 553 Millionen Euro werden fällig. Auch der Konkurrent von BMW droht eine Strafe. Es geht um ein Kartellverfahren der EU und auch dieses Mal um Abgasreinigung. BMW soll sich mit VW und Daimler etwa über die Größe von Tanks für die Harnstoffmischung AdBlue abgesprochen haben, mit der Dieselabgase gereinigt werden. VW und Daimler sind Kronzeugen in diesem Verfahren. BMW guckt in die Röhre und musste eine Rückstellung bilden, 1,4 Milliarden Euro, eine gewaltige Summe. Das hat den Münchnern die Ergebnisse fürs erste Geschäftsquartal verhagelt, wie Michael Watzke berichtet.
Wäre BMW ein kollektiviertes Unternehmen, dann müsste das Kollektiv gerade tief in die Tasche greifen. 310 Millionen Euro Verlust hat der Münchner Autobauer vor Zinsen und Steuern gemacht, nach knapp 1,9 Milliarden Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum. Das Jahr 2019 sei anspruchsvoll, sagt BMW-Chef Harald Krüger.
Unser Umfeld ist weiterhin volatil und von Ungewissheit geprägt. Gleichzeitig bereiten wir uns konsequent auf die technologischen Herausforderungen der Zukunft vor. Mit der Strategie Number One Next stellen wir weiter die Weichen.
Diese Weichen will Krüger in Zukunft Richtung schnellere Prozesse und effizientere Strukturen, aber eher nicht in Richtung Zwangskollektivierung stellen. Zu den Thesen von Juso-Chef Kevin Kühnert äußert sich Krüger nur knapp.
Die Bundesrepublik Deutschland verdankt ja ihren Erfolg der sozialen Marktwirtschaft. Ich würde mal die BMW Group als ein Vorzeigebeispiel der sozialen Marktwirtschaft bezeichnen.
Im ersten Quartal 2019 hat diese BMW Group 22,4 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Damit liegt sie fast auf Vorjahresniveau. Die Münchner haben sogar Marktanteile im Premium-Automobilsegment hinzugewonnen. Nur beim Gewinn sieht es düster aus. -78% und in der Automobilsparte sogar tiefrote Zahlen. Die Gründe sind vielfältig. BMW hat mit jedem verkauften Auto weniger verdient, musste teilweise sogar hohe Rabatte gewähren, weil, Zitat, das Preisumfeld in mehreren Märkten angespannt sei. Hauptgrund aber sind die Milliardenrückstellungen aus Angst vor Kartellstrafen durch die EU-Wettbewerbskommission. Das schmälert die Rendite, sagt BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter.
Allein die Rückstellung im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen hat die EBIT-Marge im Segment Automobile im Berichtszeitraum um rund 7 Prozentpunkte auf minus 1,6% gedrückt.
Dabei ist sich BMW in Sachen Kartellabsprachen mit Daimler und Volkswagen keiner Schuld bewusst, behauptet Peter und kündigt heftige juristische Gegenwehr an.
Wir sehen in diesem Verfahren den Versuch, die zulässige Abstimmung von Industriepositionen zu regulatorischen Rahmenbedingungen mit unerlaubten Kartellabsprachen gleichzusetzen.
Die größte Gefahr droht BMW aber nicht aus Europa, sondern aus Amerika. Sollte US-Präsident Donald Trump mit seinen Strafzolldrohungen gegen China und die EU ernst machen, muss das exportabhängige Unternehmen BMW weitere Einbußen fürchten. Zwar betreiben die Münchner im US-amerikanischen Spartanburg ihr weltgrößtes Automobilwerk, aber wegen der globalen Lieferketten sind Strafzölle Gift fürs Geschäft.
Natürlich wird es einen Effekt geben, wenn China und USA wieder in schwierige Handelssituationen reinfahren, dann hat das auch Effekte aufs Geschäft. Aber ich glaube, auch beide Seiten haben den Willen, sich zu einer Einigung bewegen. Und das ist auch im Sinne der Weltpolitik wichtig.
Da spricht eher die Hoffnung als der Glaube aus Harald Krüger. Der BMW-Chef erwartet für den Rest des Jahres Rückenwind, auch weil BMW 2019 viele neue Modelle präsentiert.
Da rechnen wir bei den Verkaufszahlen mit einer stärkeren zweiten Jahreshälfte.
Nur höhere Verkaufszahlen sind noch keine höheren Gewinne. Und genau hier liegt BMWs Problem.
Michael Watzke berichtete aus München. Und dass die bayerischen Motorenwerke im ersten Quartal ein schlechtes Geschäft gemacht haben, das hat auch etwas mit dem chinesisch-amerikanischen Handelskrieg zu tun. Der unterdessen belastet auch die Wirtschaft in der Eurozone. Davon geht jedenfalls die EU-Kommission aus. Sie hat heute ihre Wachstumsprognose für den Währungsraum gesenkt. Peter Kapern mit Einzelheiten.
Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose leicht um 0,1 Punkte nach unten korrigiert. Dennoch zeichnete Pierre Moscovici heute ein zuversichtliches Bild. Die Lage ist gut, die Wirtschaft legt zu, lediglich nicht mehr ganz so stark wie vor kurzem noch erwartet. So die Kernbotschaft des zuständigen EU-Kommissars.
Tous les États membres devraient connaître une croissance positive en 2019 comme en 2020.
In allen EU-Mitgliedstaaten wird die Wirtschaft in diesem ebenso wie im kommenden Jahr wachsen, so Moscovici. Die Wachstumsdelle erreicht zudem in diesem Jahr ihr größtes Ausmaß. Im kommenden Jahr, so die Frühjahrsprognose der EU-Kommission, wird der Konjunkturmotor also wieder höhere Drehzahlen erreichen. In der Eurozone wird das Wachstum in diesem Jahr bei 1,2% und im kommenden Jahr bei 1,5% liegen. Betrachtet man die gesamte EU, dann liegt das Wachstum in diesem Jahr bei 1,4 und im nächsten bei 1,7%. Wobei die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten beachtlich sind. Die höchsten Wachstumsraten werden in diesem Jahr in Polen, Spanien und den Niederlanden erreicht.
In Polen at 4,2%, in Spain at 2,1% and in the Netherlands at 1,6%.
Nämlich 4,2, 2,1 und 1,6%. Schlusslichter der Tabelle sind Deutschland und Italien. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt legt der EU-Kommission zufolge in diesem Jahr nur noch um 0,5% zu. Im kommenden Jahr sollen es dann wieder 1,5% sein, womit Deutschland zumindest wieder im EU-Durchschnitt liegen würde.
We expect growth in Germany to recover to 1,5% next year. In line with the average Euro area.
Italien hingegen bleibt abgehängt mit 0,1% Wachstum in diesem und 0,7% im kommenden Jahr. Beide Länder, so Kommissar Moscovici, seien von der Absatzschwäche der Autoindustrie und von den Verwerfungen im Welthandel in besonderem Maße betroffen. Wobei Italien damit absehbar zum Problemfall für die Haushaltsaufsicht der EU wird, hatte die EU-Kommission der italienischen Regierung doch eine höhere Neuverschuldung nur in Erwartung von Wachstumsdaten genehmigt, die spätestens mit der heute veröffentlichten Frühjahrsprognose obsolet sind. Ansonsten aber Zuversicht aller Orten. Die Staatsverschuldung der EU-Mitglieder sinkt weiter, die Zahl der Arbeitslosen nimmt ab, die der Jobs zu, die Zinsen bleiben niedrig und die Inflation mit 1,8% im Zielrahmen. Allerdings, Kommissar Moscovici verwies auch auf die bestehenden Risiken. Einerseits könne der Protektionismus im Welthandel weiter um sich greifen, andererseits könnte die EU sich das Leben mit einem No-Deal-Brexit auch selbst schwer machen.
Peter Kapern mit Informationen zu schlechteren Wachstumsaussichten. Aussichten für Deutschland und die Eurozone. Die EU-Kommission hat ihre Prognose gesenkt. Von 0,5% Wachstum geht auch die Bundesregierung für Deutschland 2019 nur noch aus. Und das bildet die Kulisse für das Treffen des Arbeitskreises Steuerschätzung, das heute in Kiel gestartet ist und bis Donnerstag läuft. Die 34 Experten rechnen aus, mit wie hohen Steuereinnahmen der Staat wohl bis 2023 rechnen kann. Theo Gers über das, was jetzt schon bekannt ist.
Noch bis Donnerstag rechnen die Steuerschätzer, doch fest steht schon jetzt, ihre Zahlen werden schlechter. 4.369 Milliarden Euro hatten sie dem Gesamtstaat in ihrer letzten Schätzung vom November in Aussicht gestellt. Nun könnten es 75 Milliarden weniger werden. Hauptgrund ist das nachlassende Wachstum. Die Bundesregierung rechnet nur noch mit 0,5% in diesem Jahr. Vor allem für den Bund heißt das nichts Gutes. Denn einerseits hat Finanzminister Scholz, als er die Eckwerte für den nächsten Haushalt vorlegte, die weniger stark sprudelnden Steuereinnahmen schon eingepreist. Eng wird es dafür andererseits bei den teuren Vorhaben, die, wie die Grundrente, mal von der SPD vorgeschlagen werden oder von der Union kommen. Wirtschaftsminister Altmaier etwa würde gerne die Unternehmen entlasten, so wie es auch die deutsche Wirtschaft fordert. Die effektive Steuerbelastung sei mit 25% zu hoch, im EU-Schnitt seien es nur knapp 22%, rechnet der BDI vor. Doch ebenso wie Finanzminister Olaf Scholz am Wochenende lehnte heute auch Fraktionschefin Andrea Nahles genau das ab.
Wir können belegen über viele Untersuchungen in den letzten Jahren, dass eine Unternehmenssteuersenkung nicht zur Erhöhung des privaten Investitionsvolumens geführt hat, was immer die unterstellte These ist. Es gibt dafür keine Belege, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wir setzen deswegen weiterhin auf die Steigerung der verfügbaren Haushaltseinkommen für die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger. Das ist der wichtigste und richtigste Weg und auf dem Weg gehen wir voran.
Die Betonung liegt hierbei auf den ganz normalen Bürgern, denn den Unionswunsch, den Soli für alle, also auch für die oberen 10% der Steuerzahler abzuschaffen, lehnt die SPD ebenfalls weiter ab. Das allein würde nochmal 11 Milliarden Euro weniger Einnahmen bedeuten. Umgekehrt legt sich die Union weiter quer beim Vorzeigeprojekt der SPD, der Grundrente, die mit jährlich 5 bis 8 Milliarden zu Buche schlüge, wenn sie denn käme. Doch Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende, macht klar, CDU und CSU haben andere Prioritäten. Investitionen, innere und äußere Sicherheit, mehr Geld für die Bundeswehr, wobei jeder Minister Mehrausgaben erst einmal selbst erwirtschaften soll.
Wir sollten immer versuchen, und das muss unser Ziel sein, mit Bordmitteln hinzukommen. Weil wenn man sagt, ich habe jetzt zusätzliche Wünsche, ich habe andere Prioritäten, weil die Zeiten sich auch geändert haben, dann ist es immer einfach zu sagen, naja, jetzt stellen wir die schwarze Null in Frage oder jetzt gehen wir in Steuererhöhungen rein. Wir haben eine hohe Steuerquote in Deutschland, die wollen wir eigentlich verringern und wir wollen auch an der schwarzen Null festhalten.
Dafür aber, so der SPD-Haushälter Johannes Kahrs, solle die Union doch erstmal ihre eigenen Ausgabenwünsche mit der Realität in Einklang bringen.
Sie wollen keine neuen Steuern, sie wollen keine neuen Schulden machen, sie wollen nochmal Geld zurückgeben als Steuergeschenke und wollen mehr Geld für ihre Ministerien. Was die Union da macht, passt vorn und hinten nicht.
Mit anderen Worten, ab Donnerstag, wenn die Steuerschätzung schwarz auf weiß vorliegt, geht der Koalitionsstreit ums Geld erst so richtig los.
Theo Gers berichtete. Mit dem elektrischen Tretroller von der Haustür zur Haltestelle und von der Bahn weiter ins Büro flitzen, das soll demnächst doch nicht auf Gehwegen erlaubt sein. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Egal ob jung oder alt, die Bürger sollen sich auf den Verkehrswegen sicher fühlen. So kündigte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer heute an, dass Elektro-Tretroller nicht auf Gehwegen fahren dürfen sollen. Die bisherigen Pläne sahen vor, dass nur E-Roller, die schneller als 12 Kilometer pro Stunde fahren, möglichst auf Radwegen unterwegs sein sollen und alle langsameren auf Gehwegen im Schritttempo. Mehrere Bundesländer und Fußgängervertreter warnten allerdings vor neuen Gefahren. Etwa für Kinder, ältere und sehbehinderte Menschen sollten zusätzliche Gefährte auf die Bürgersteige kommen. Der Bundesrat stimmt voraussichtlich am 17. Mai über die Verordnung für elektrische Tretroller ab. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, fordert, bei der Digitalisierung auch den Umwelt- und Klimaschutz zu berücksichtigen. Auf der Internetkonferenz Republika in Berlin stellte sie 10 Eckpunkte vor, aus denen bis zum Jahresende eine umweltpolitische Digitalagenda werden soll, heißt es aus ihrem Ministerium. Unter anderem soll die Digitalisierung für den Klimaschutz und für Beobachtungen der Umwelt genutzt werden. Ab Dezember 2021 will die Bahn ICE-Züge alle halbe Stunde zwischen Berlin und Hamburg verkehren lassen. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Kapital unter Berufung auf Bahnkreise. Die Takterhöhung zum Fahrplanwechsel im Winter 2021/22 auf einer der wichtigsten Pendlerstrecken wäre ein erster Schritt zur Umsetzung des Projekts Deutschlandtakt. Im vergangenen Jahr wurde im stationären Einzelhandel erstmals mehr Geld per Giro- und Kreditkarte ausgegeben als in bar, wie eine heute veröffentlichte Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHE ergab. Laut EHI wurde im vergangenen Jahr jedoch mehr als 3/4 der rund 20 Milliarden Einkäufe im stationären Handel in bar abgewickelt.
Wirtschaftsnachrichten von Susanne Kuhlmann. Vielen Dank. Die Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul durch die türkische Wahlbehörde ist im In- und Ausland auf heftige Kritik gestoßen. Und auch die Anlegerinnen und Anleger an den Finanzmärkten entziehen dem Land ihr Vertrauen auf ihre eigene Art und Weise. Der Kurs der Lira setzte erneut zur Talfahrt an. Viktor Goitka.
Normalerweise sind Kommunalwahlen den Finanzanlegern ziemlich egal. Die Querelen um die Kommunalwahl in Istanbul allerdings schrecken selbst hartgesottene Finanzer auf. Der wichtigste Aktienindex an der Istanbuler Börse gibt knapp 2% nach. Und richtig deutlich sind die Folgen aber vor allem bei der türkischen Landeswährung Lira, sagt Sören Hettler von der DZ Bank.
Die Lira hat bereits in den letzten Wochen sehr deutlich abgewertet. Und jetzt nach der Annullierung der Wahl kam nochmal ein Belastungsfaktor hinzu. Insofern hat die Lira dann entsprechend reagiert und nochmal deutlich abgewertet.
Inzwischen steht die Lira so tief wie seit Oktober nicht mehr. Das war kurz nach der letzten harten Lira-Krise. Für einen Dollar müssen Türken inzwischen wieder mehr als 6 Lira hinlegen. In diesem Kurs spiegelt sich, wie tief das Misstrauen der Märkte sitzt. Geht es in der Türkei noch mit rechten Dingen zu? Das fragen sich die Anleger. Sie haben Angst, dass am Ende nicht nur Bürgermeisterposten unsicher sind, sondern im Zweifel auch das eigene Geld. Die Finanzer ziehen deswegen jetzt die Reißleine, sagt Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank.
Die Investitionswelt weltweit ist groß und bunt und schön. Auf kein Land, auch auf die Türkei, ist man angewiesen. Man kann woanders hingehen. Und wenn dann eben solche Dinge noch dazukommen, ist das für einen Investitionsstandort verheerend.
Und der Kurs der Lira ist nicht einfach nur eine Zahl. Er ist für die Türkei lebenswichtig. Denn viele türkische Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren mit Krediten aus dem Ausland vollgesogen. In Dollar zum Beispiel, weil da die Zinsen eben viel niedriger waren als in der Türkei. Diese vermeintlich clevere Rechnung könnte jetzt zum Bumerang werden, sagt Währungsexperte Sören Hettler.
Wenn die ausländische Währung sehr stark sich verteuert, ist es erstmal eine Belastung für die Unternehmen. Es kommt sehr schnell eine Spirale in Gang, die dann wiederum dazu führt, dass Insolvenzgefahr besteht bei vielen Unternehmen. Steigende Arbeitslosigkeit und Ähnliches könnte die Folge sein. Insofern, der Zugang zum Kapitalmarkt und die Möglichkeiten, sich zu refinanzieren für die türkischen Unternehmen, hängt sehr stark auch vom Lira-Wert ab.
Das könnte vor allem manche Bauunternehmen treffen und ihnen auch das Genick brechen. Aber nicht nur sie. Die Folge wären mehr Arbeitslose, eine Währung, die weiter nachgibt und Preise, die noch weiter steigen. Das trifft am Ende nicht nur die Portemonnaies einiger Finanzanleger, sondern vor allem die Menschen im Land.
Viktor Goitka über die Talfahrt der türkischen Lira. Die Lufthansa kämpft mit gestiegenen Kerosinpreisen, hartem Wettbewerb in Europas Luftfahrt und zunehmender Flugskepsis. Vor diesem Hintergrund lud der Konzern heute seine Aktionäre zur Hauptversammlung nach Bonn ein. Dort hat sich Jörg Sauerwein für uns umgehört.
Ist gut, also ich bin schon sehr lange dabei und da veränderte sich immer nicht viel, ging mal ein bisschen rauf und runter.
Stellt sich immer wieder die Frage, ganz einfach, wie soll es weitergehen? Gerade jetzt in Europa mit der Luftfahrt.
Der Verdrängungswettbewerb ist doch sehr groß und man hat es ja gesehen, in der letzten Zeit sind ja doch schon ein paar Airlines ein bisschen abgegangen da und es wird nicht einfach.
Trotzdem erklärte der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, Carsten Spohr, seinen Aktionären, der Zustand der Lufthansa-Gruppe sei durchaus ein Grund zur Freude. Vor allem mit Blick auf das vergangene Geschäftsjahr 2018.
Wir haben das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte unseres Unternehmens erzielen können. Wir haben den höchsten Umsatz unserer Unternehmensgeschichte erzielt, fast 36 Milliarden Euro. Damit gehören wir zu den 3 umsatzstärksten Airline-Konzernen der Welt.
Allerdings kam dazu von Anlegern durchaus auch Kritik, denn die Gewinne seien nicht entsprechend gestiegen. Mehr Umsatz, aber weniger damit verdient, lautete der Vorwurf. Und mit Blick auf den aktuellen Preisdruck werde das nicht leichter. Die Lufthansa will an ihrem Kurs festhalten und weiter wachsen. Dazu passt auch, dass der Vorstandschef Spohr ein Interesse am Ferienflieger Condor bestätigt hat. Ein entsprechendes Angebot sei an den britischen Eigentümer Thomas Cook gegangen. Gegenwind für die Lufthansa gab es unter anderem vom Dachverband der kritischen Aktionäre. Angesichts der im vergangenen Jahr gestiegenen CO2-Emissionen könne man nicht für eine Entlastung des Vorstands stimmen, erklärte deren Vertreter Moritz Leiner. Der Konzern müsse an dieser Stelle dringend mehr tun.
Zum Beispiel könnte man ja auch einmal darüber nachdenken, die Flugkompensationen für Fluggäste nicht nur freiwillig, sondern verpflichtend zu machen. Ja? Das wäre mal ein großer Schritt in die richtige Richtung und würde auch der Lufthansa AG nicht nur moralisch, sondern auch strategisch entgegenkommen, weil sie sich dadurch einfach gerade im Moment mit den ganzen Debatten um Klimawandel gut positionieren könnte.
Zum Thema CO2 sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr, ihm sei durchaus bewusst, dass Unternehmen heute nicht mehr nur Gewinne erwirtschaften, sondern auch nachhaltig arbeiten müssten. Deshalb investiere die Lufthansa jedes Jahr rund 3 Milliarden Euro in sparsamere Flugzeuge.
Das bleibt auf absehbare Zeit unser größter Hebel, um möglichst umweltschonend zu fliegen. 221 neue Flugzeuge werden uns in den nächsten 8 Jahren zugehen. Und damit werden wir unter anderem unsere gesamte Langstreckenflotte bis Mitte des nächsten Jahrzehnts grundlegend modernisieren.
Die neuen Flieger sollen die CO2-Emissionen nochmal um 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr senken und außerdem deutlich leiser sein. Für Maximilian Reimers reicht das allerdings nicht aus. Er war für die Klimaschutzbewegung Fridays for Future nach Bonn gekommen, um vor den Aktionären zu sprechen. Und er forderte ein Umdenken bei der Lufthansa, zumindest wenn die Chefetage nicht etwa Zweifel am Klimawandel habe.
Wenn Sie aber daran glauben, dann sollten Sie darüber nachdenken, Ihr Geschäftsmodell zu ändern, beziehungsweise wirklich ökologischer zu werden und darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist, wenn ein Flug weniger kostet als ein Taxi.
Über die Dividende können sich die Aktionäre freuen. Sie sollen 80 Cent pro Aktie bekommen, genauso viel wie im vergangenen Jahr.
Jörg Sauerwein über die Lufthansa-Hauptversammlung heute in Bonn zwischen Flugskepsis und einer gleichbleibenden Dividende. Wir schalten nach Frankfurt am Main in den Börsensaal zu unserer Reporterin Claudia Werle. Ja, die Dividende der Lufthansa bleibt also vorerst stabil. Wie wird das bei Ihnen bewertet, zusammen mit den Zahlen?
Ja, dass die Dividende gezahlt wird, ist zunächst eine gute Nachricht für die Anteilseigner. Nichtsdestotrotz, die Aktien werden verkauft. Das ist ja eben angesprochen worden. Viele Fragen bleiben. Aktien der Lufthansa heute 2,5% im Minus.
Schauen wir auf die Autobauer. Porsche muss eine Millionenstrafe zahlen. BMW fürchtet gar eine Milliardenstrafe der EU-Kommission. Die Autowerte heute im Minus?
Und zwar durchgehend. BMW fast 3% tiefer, Aktien von VW 2,5% im Minus, Daimler-Papiere mehr als 1% tiefer. Die Hersteller sind einfach in der Zwickmühle. Auf der einen Seite haben sie immer noch mit den Folgen des Dieselskandals zu kämpfen. Auf der anderen Seite müssen sie möglichst schnell neue Konzepte für die Mobilität der Zukunft aus dem Hut zaubern. Beides kostet viel Geld. Und das Schwierige daran ist ja, dass es nicht nur darum geht, nationale Lösungen auf den Tisch zu legen, sondern den Weltmarkt im Blick zu behalten. Die Konzepte der Hersteller sehen unterschiedlich aus. Mit im Boot sitzen die Zulieferer. Bosch und Continental beispielsweise haben schon gesagt, wir plädieren für Technologieoffenheit, was die neuen Antriebstechniken betrifft. Ob sich das alles rechnet, muss man halt mal sehen. Aktien von Continental heute jedenfalls werden gleich mitverkauft.
Die Mieten in Deutschland steigen zum Ärger der Mieter, zur Freude von Unternehmen wie Vonovia. Der DAX-Konzern hat Quartalszahlen vorgelegt und profitiert davon der Entwicklung.
Ja, die Aktien gehören zu den ganz großen Gewinnern im DAX, plus 4,5%. Die jüngsten Zukäufe bei Vonovia machen sich positiv bemerkbar. Höhere Mieten, der Verkauf von Eigentumswohnungen, geringere Kosten bei der Bewirtschaftung von bestehenden Wohnungen, das alles wirkt sich positiv aus. Die Gewinnprognose ist leicht angehoben worden. Auch das hören zumindest die Anleger gerne. Sie haben es ja eben schon angedeutet. Die Mieter machen eine ganz andere Rechnung auf.
Und dann hat aus dem DAX auch noch Henkel Zahlen vorgelegt, bekannt für Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Pritt.
Die Marken sind bekannt. Bei dem Unternehmen selbst läuft es momentan nicht so gut. Anleger sorgen sich um die Profitabilität. Die Konkurrenz ist hart. Es gibt negative Währungseffekte. Die Rohstoffkosten sind gestiegen. Das alles macht Henkel zu schaffen. Henkel will nun investieren, das Konsumentengeschäft soll gestärkt werden, die digitale Transformation soll schneller zum Tragen kommen, aber auch das kostet Geld. Die Aktien von Henkel heute mit einem Minus von 5%, Schlusslicht im DAX.
Das waren jetzt viele DAX-Nachrichten. Was macht der Index insgesamt?
Der ist den ganzen Tag im Minus, minus 1,7%. Der steht bei 12.074 Punkten.
Und der Euro, Staatsanleihen und der Goldpreis?
Der Euro kostet 1,1184 Dollar. Umlaufrendite, die ist gesunken von minus 0,07 auf minus 0,08%. Und die Feinunze Gold kostet aktuell 1.283,72 Dollar.
Das waren Börseninformationen von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt. Damit endet diese Wirtschaftssendung. Es folgt Kultur heute mit filmischen Appetithäppchen. Sie resümieren die Kurzfilmtage Oberhausen. Da ging es um Filmtrailer. Silke Hane sagt tschüss, danke für Ihr Interesse. Schönen Abend noch.